Our long-awaited meeting has come at last.
The circle is now complete. When I left you, I was but the learner. Now I am the master.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich sage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 42 vom Wartungsfenster. Mit mir dabei
die Claudia.
Und ich bin der Patrick. Glück auf.
Hallo.
Das, was ihr gerade im Vorfeld gehört habt, so oder so ähnlich, ist die Unterhaltung am Dienstag gelaufen. Wann hat die Telekom die Abrisskugel rausgeholt?
Ja. So ähnlich, genau.
So oder so ähnlich ist sie gelaufen. Also, ne, ich wollte mir eigentlich nur einen Kaffee holen und dann stand die Kollegin in der schwarzen Hoodie da und ungefähr dieser Dialog hat sich entsponnen. Nein, ganz großes Kompliment. Ich kann ihr eigentlich nichts mehr beibringen. Ja? vielleicht.
Ein bisschen Netzwerk habe ich verstanden.
Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Zum Kontext: Die Telekom hat wahrscheinlich versehentlich die Axt angelegt.
Bei einem unserer Kunden versehentlich, genau, oder aber unkommuniziert, was eher das Problem war. Es war zumindest nicht bekannt, dass sie genau das tun würden. Sie haben eine Leitung gekappt von einem größeren Kunden zwischen einem Standort und dem Rechenzentrum, weil die EtherConnect.
Genau.
Absichtlich.
Und das hat dann einen Moment gedauert, aber die Kollegin hat dann sehr virtuos mal eben ein bisschen VPN gespannt. Und hat das Werk dann binnen, ja, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, dann hatten wir es so im groben Ganzen wieder laufen, ne?
Ja, kam noch ein bisschen mit Telefon hinterher, aber Telefon ist ja immer so, ne?
Ja.
Kennt man. Genau. Und man muss sagen, es waren LAN-Coms im Spiel.
Genau, richtig.
Das heißt, halbe Stunde stimmt nicht ganz, weil es waren LAN-Coms im Spiel.
Das war ja auch interessant. Wir haben da sehr, sehr viel Feedback zu LAN-Com bekommen und irgendwie gefühlt mag sie keiner. Das hat uns, also, das ist ja auch immer so ein Bubble-Ding, ne? Ich habe ja immer Angst, dass ich der Einzige bin, der auf diesem Produkt rumhackt und am Ende jemand sagt, ja, du hackst darauf rum, weil du es einfach nicht verstanden hast, weil du doof bist.
Leute, die so regelmäßig mit Cisco zum Beispiel arbeiten, von denen möchte ich auch jedes Mal noch wieder hören, dass Firepower nicht toll ist. Oder zumindest mal nicht toll war. Wenn es das heute ist, weiß ich das.
Ich verabscheue dieses Produkt aber so sehr, dass ich es mir auch nicht gewillt bin, heute nochmal anzuschauen.
Mm-mm.
Nein.
Danke.
Nein.
Wo waren wir? Wir haben noch gar nicht angefangen, oder?
Ich glaube, wir sind schon mittendrin, ne?
Genau.
Wir sind schon mittendrin. Also eine wirklich abgefahrene Woche. Wir sind ja auch zu spät. Wir nehmen auf einem Freitag auf. Wir sind quasi 3 Tage hinter der Veröffentlichung und eigentlich 5 Tage hinter unserer Aufnahme. Was ist passiert?
Mhm. Diesmal war ich nicht schuld.
Nee, wenn überhaupt, waren es der Bernd und ich, ne? Wir sitzen hier in einem größeren Bürogebäude und unsere Büros sind so über Eck und eigentlich so auf zwei Gebäudeteile verteilt. Und irgendwie am Montag haben wir hier alle so, sind lustig unserer Arbeit nachgegangen. Und irgendwann standen Kollegen im Büro und sagten, wir haben keinen Strom mehr.
Die aus dem einen Gebäude.
Aus dem anderen Gebäudeteil, genau.
Genau.
Wir haben keinen Strom mehr. Aber nicht so richtig keinen Strom, sondern nur so ein bisschen keinen Strom. Aufgefallen ist es, weil hier vorne die USV im Verteilerschrank bei uns im Eingangsbereich am Hupen war.
Genau. Genau. Und just als wir aufstehen wollten und gucken wollten, was die hat, kamen schon die Kollegen nach vorne.
Und es war dann so, dass dann halt so einzelne Bereiche keinen Strom hatten, ne? So Brüstungskanäle oder da ging mal eine Jalousie nicht. Und ich habe dann hektisch mit der Hausverwaltung telefoniert, weil bei uns waren noch keine Sicherungsautomaten geflogen und wir hatten so ein bisschen die Sorge, dass es mit Umbauarbeiten zu tun hat, die hier im Gebäude stattfinden. Und dann kamen auf einmal andere Kollegen und sagten, wir haben auch keinen Strom mehr. Und da dämmerte mir, wenn einzelne Leute keinen Strom haben, also einzelne Bereiche keinen Strom haben und das immer so ein bisschen random wirkt, bei uns sind aber keine Automaten geflogen, dann sind das die Vorsicherungen sein.
Mhm.
Und dann rufst du zwei Elektriker an und beide sagen dir, ja,
morgen.
Heute nicht, morgen früh. Und dann haben wir halt gesagt, okay, komm, alle ins Homeoffice. Und dann mussten wir leider die Aufnahme skippen. Nächsten Morgen war der Elektriker da und stellt sich raus, die 2x25 und 1x35 Ampere haben sich einfach ins Höschen gemacht. nachdem hier draußen jemand zwei Elektroautos angestöpselt hat.
Jemand, sagt er.
TIE Fighter braucht halt Strom, ne?
Ja.
Der Elektriker war auch verwirrt, weil er sagte, so vom Adernquerschnitt hätte man da ruhig 63 Ampere reindrehen können, was er dann auch getan hat. Und seitdem ist hier wieder alles schick, aber wir konnten deswegen leider nicht aufnehmen. Und dann ist das ja bei so viel beschäftigten Leuten wie uns, ist schwer, ne?
Oh.
Ist schwer.
Oh, ein bisschen auf die Tränen drücken hier. Nein.
Ja, ich habe ja auch auf die Tränendrüse, ich habe ja auch auf die Tränendrüse gedrückt, damit die Frau Kühn mal sich bei Mastodon mal onboardet.
Habe ich gemacht?
Hast du gemacht?
Habe ich gemacht. Ich weiß noch nicht, ich fühle mich noch nicht zu Hause da. Also ich sag nicht, dass ich wieder gehe. Guck nicht so. Ich muss noch ankommen.
Wir verlinken das Profil von der Kollegin mal in den Shownotes. Der könnte alle mal folgen. Bisschen Pressure. Oh, also jetzt hätte ich noch fast eine Überleitung aus der Hölle gehabt mit ein bisschen Druck machen.
Och nein. Ich weiß ja schon, was jetzt kommt.
Denn wir müssen die Sebastian von einem unserer Kunden und seiner Frau ganz, ganz herzlich gratulieren. Denn sie haben erfolgreich ihren ersten Schaltprozess geforkt. allerherzlichen Glückwunsch dazu.
Herzlichen Glückwunsch. Aber denk dran,
ja.
Redundanz ist wichtig.
Oh ja, genau. Also ne, sein Chef und ich, wir machen es ja vor. Ne, wir sind ja direkt N plus 2 gegangen. Und ja, so. Ne. Also er hat ja, also mit einem Kind ist er quasi FTT 0. Ne?
Ja. Mhm. Ne? Also N plus 1 muss schon sein.
Ja, genau. Also ne, FTT 1 oder 2, das muss schon sein. Da muss noch ein bisschen Redundanz kommen, Herr Kollege. Ne? Und mit mehr macht es auch mehr Spaß. Gelächter.
Ich weiß gar nichts. Ich halte mich
ja,
daraus.
Du hast das System gedribbelt, ja?
Ich habe das System gedribbelt.
Du hast das System
gedribbelt.
Ich bin
direkt zu Enkeln übergegangen. Wenn wir mal ganz, ganz viel Zeit haben, erzähle ich vielleicht doch, wie ich das gemacht habe.
Sie hat einfach das System ausgespielt. Ach, herrlich.
So, aber ja. Wir haben noch keine Zeit.
Wir haben keine Zeit.
Du hast einen neuen Podcast
ausgegraben. Ja, genau, ich habe ja keine Zeit. Und weil ich keine Zeit habe, wird meine Podcast-Queue immer länger. Und dummerweise stolper ich dann über so Podcast-Perlen. In diesem Fall der Technik-Technik-Podcast vom Marius und vom Peter. Und der ist so cool. Ich hätte glatt meinen Erstgeborenen nach Marius benannt, aber naja. Das war ja nun mal Kind Nummer 3, also.
Aber es ist immer noch dein Erstgeborener.
Ja, aber ich glaube, so genau gilt das ja nicht, ne? Also ich glaube, das Erstgeborene, das gilt ja dann wirklich nur für den, also ist ja eigentlich egal heute, oder?
Ich weiß nicht, verwirr
also,
mich nicht.
Es ist jetzt nicht so, dass ich meine älteste Tochter irgendwie im Jutesack über die Brücke geworfen habe, ne?
Ich kann nicht folgen.
Egal. Ich hab mir sagen lassen, anderswo macht man das manchmal.
Aha.
Wenn der Erste kein Stammhalter ist.
Aha.
Nee, wir kommen, ne, es ist 2023. Ich habe ne, N plus 2 und ne, einer davon kann potenziell den Namen weitertragen. Alles gut. Wir werden
sehr
die
gut.
Eifel, also ne, irgendwann wird Tellisten in der Eifel genauso klingen wie die ganzen anderen. Das ist ja lustig auf dem Dorf, ne? Oder überhaupt so. Du stolperst immer über die gleichen Namen, ne?
Mhm. Das war damals bei uns auf dem Dorf auch so.
Ja. Und du weißt ganz genau, gut, die müssen ja zwangsläufig alle miteinander verwandt sein.
Mhm.
Ja. Ich glaube jetzt. Ist durch die Hausmeisterei so ein bisschen durchgeritten. Ne? Wir haben noch lustiges Feedback oder wir haben noch schönes Feedback bekommen. Der Willi hat uns mal wieder geschrieben. Nein, guck nicht so, dein Mann schreibt mir keine E-Mails, keine Sorgen. Der möchte gerne was, dass wir mal ein bisschen mehr über Visan versus Nutanix oder Nutanix versus Visan reden. Willi, tun wir. Wenn ich da echt ein paar Fragen brennend interessieren, meine Kontaktdaten sind bekannt, du kannst mich auch einfach anrufen. Dann kriegst du, also wenn
ja, ich erinnere mich an diese Twitter-Kriege, die da immer in dem Kontext.
Ob Kernel oder,
ja,
oder
ja,
Appliance,
ja,
ne?
Ja, ja,
ach,
ja.
Kindergarten.
Ziemlich.
Wobei ich weiß gar nicht, ob das heute, doch, ich glaube, das wird immer noch, also ich glaube, das wird nicht mehr so exorbitant vor sich hergetragen, aber zumindest.
Ich will ja nicht sagen, dass du mal auf einer Nutanix-Veranstaltung gesessen hast und dem Kollegen erzählt hast, was du für ein tolles neues Visan-Projekt hast.
Na, ich, wenigstens durfte ich mein Bier noch austrinken.
Ja, du durftest auch die Wurst noch aufessen, die Currywurst.
Aber er hat sich dann woanders hingesetzt, ne?
Er hat sich irgendwie nicht mehr blicken lassen am Tisch. Ich weiß nicht, ob das einen Zusammenhang hat.
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Ach, herrlich. Jetzt sind aber auch jetzt viel Pipi passiert, ne? Und ja. Es gibt natürlich, wir müssen wieder über diesen Elefanten im Raum reden.
Ja, genau. Die Kiste mit Microsoft.
Ja, genau. Denn am Anfang wussten sie ja nicht, wie der Key in abhanden gekommen ist. Jetzt wissen sie es. Mhm. Jetzt haben sie es erzählt. Und es sind trotzdem alle empört. Ja, also
ja, klar.
Habe ich auch nicht ganz verstanden.
Ne? Kann, darf doch nicht sein.
Ne? Ja, wir kommen da am Ende, kommen wir zu einem Punkt, den ich besonders witzig finde, woran man auch sehr schön erkennen kann, dass da immer mit zweierlei Maß gemessen wird. Ne? Also wenn das Microsoft ist, dann kann man da einfach noch ein bisschen mehr draufhauen. Mhm. Was ist passiert? Microsoft hat ein Blogpost veröffentlicht, Results of Major Technical Investigations for Storm 0558 Key Acquisition. Sie haben also ausgepackt oder sie haben nachgeforscht und haben ausgepackt, wie vermutlich das Ganze gelaufen ist, dass der Angreifer an einen Signing Key gekommen ist, um den dann zu benutzen, um auf die E-Mail-Postfächer von bis zu 25 Organisationen zuzugreifen. Was ist passiert? April 2021 ist so ein Consumer Signing System, also es ist wahrscheinlich das IDP, gecrashed und hat einen Dump geschmissen.
Mhm. Das ist passiert?
Ja jetzt, genau, ist ja jetzt erstmal nichts Schlimmes. Problem dabei, der Dump enthielt den Signing Key.
Ja, initial würde ich ja sagen, warum sollte der Dump den Signing Key nicht enthalten?
Ja, ist ja ganz lustig, ne? Weil ein durchaus bekanntes Angriffsverfahren ist ja das Dumpen vom LSA, ne?
Ja, als Beispiel, klar. Ne?
Um dann einfach an die Hashes dran zu kommen.
Ja, so ein Dump ist ein Dump, da kannst du, glaube ich, nichts dran machen.
Ne? Genau, also auf jeden Fall enthielt dieser Dump wohl diesen Signing Key und dieser Dump wurde dann zwecks Troubleshooting aus der gut gehärteten und gesicherten Produktionsumgebung, also da gibt es dann auch kein Internet und das ist dann alles so mit, ne? Smartcard und gehärtete Workstations und hin und her, aber diesen Dump wollte man sich halt angucken und deswegen hat man den dann halt über einen definierten Prozess in die normale Office-Umgebung, in ein Debugging-Environment getragen. Mhm. Fun Fact, Microsoft scannt wohl Daten, wenn die aus der Prod kommen, nach Credentials.
Credentials.
Ne? Guter Punkt. Genau, sie scannen nach Credentials, aber wahrscheinlich, und da sagen sie auch, das haben sie jetzt gefixt, ist ihnen dabei wohl entgangen, dass das ja ein Key ist. Möglicherweise war das der Grund, warum das System da nicht angeschlagen hat.
Ergibt Sinn.
Der Angreifer hat dann wohl im April 2021, also im gleichen Monat, wo das passiert ist, den Account von einem Microsoft-Mitarbeiter kompromittiert. Und dieser Mitarbeiter hatte Zugriff auf die Debugging-Umgebung. Mhm. Und über diesen Zugang zur Debugging-Umgebung, da hat der Angreifer sich dann wohl umgeschaut und hat dabei dann wohl auch diesen Dump gefunden, inklusive dem darin enthaltenen Signing Key.
Mhm. Okay.
Ganz ehrlich, ja, dumm gelaufen.
Dumm gelaufen. Ja, aber ne, auch eine Microsoft-Mitarbeiter kann das passieren.
Genau, ne? Wenn du andere Mitarbeiter hast, die aufgeregt zu dir kommen und sagen, wo kriege ich hier Google Play Store-Karten, weil die Geschäftsführung hat mir gerade eine E-Mail geschrieben, ich soll Google Play Store-Karten holen, dann kann das auch bei einer Microsoft passieren. Ne?
Sorry an den Kunden, der mir das erzählt hat. Es war zu gut.
Es ist, ja. Gut, jetzt bleibt natürlich die Frage offen. Warum konnte dieser Consumer Key oder warum konnte man mit diesem Consumer Key Tokens ausstellen, um an Outlook, also an Exchange Online Mailboxen zu kommen? Das ist ja Enterprise Mail. Der Grund dafür war wohl, dass es Kunden vermehrt gewünscht haben, dass es Anwendungen gibt, die sowohl mit einem Microsoft als auch mit einem Enterprise Account, also mit einem Work and School Account genutzt werden können. Dafür hat Microsoft schon 2018 ein passendes IDP eingeführt. Das haben wir in der letzten Folge, in der Folge 41, mal ein bisschen ausgeführt. Und Microsoft hat auch in der Doku, die sie bereitgestellt haben für die Developer, genau erklärt, wie eine Keyscope Validation durchgeführt werden muss. Also sie haben in der Doku beschrieben, was du tun musst, um sicherzustellen, dass halt die dass die Access Tokens für einen Microsoft Account auch nur mit einem Consumer Key gesigned werden und die Authentifizierungstokens für einen Enterprise Account, für einen Work und School Account, dass die nur mit einem Enterprise Key. Das haben sie in der Doku beschrieben.
Ja, in der Doku für die Entwickler der Anwendungen, die das...
Genau, die passen, also genau, ne, also für die APIs. Die Microsoft hat auch die APIs angeboten, hat aber halt darin nicht dafür gesorgt, dass es automatisch zu so einer Keyscope-Validation kommt, sondern sie haben das halt, sie haben den Entwicklern gesagt, denkt daran, ihr müsst eine Keyscope-Validation durchführen, haben aber nicht gesagt, die APIs, die wir haben, die machen das nicht. Und jetzt ist genau das passiert, was in so einem Fall passiert. Die Anwender haben das nämlich auch nicht gemacht, weil die Anwender davon ausgegangen sind, die API wird das schon regeln.
Ja.
Dumm gelaufen. So, OVA nutzt dieses gemeinsame IDP erst seit 2022. Die Entwickler haben verpeilt, dass diese Keyscope-Validation durchgeführt wird. Das wurde jetzt auch gefixt, also die APIs machen das jetzt.
Moment, also auch die Entwickler von Microsoft haben das
verbockt, korrekt.
Verbimmelt.
Richtig.
So wie Drittentwickler.
Genau, du hast verschiedene Entwicklungsteams und dann, ne, einer schreibt eine Doku, einer macht eine API, einer liest die Doku nicht richtig, geht davon aus, ne? Angenommen, die Dose wäre offen. Und dann war es halt möglich, dass ein Consumer Key eben Tokens für Enterprise Accounts signiert.
Okay, da sehen wir ja ein paar Fehler, ne? Also einmal diese Geschichte, die Entwickler für OVA, ne? Das ist Fehler Nummer 1, Fehler Nummer 2, oder was heißt Fehler? Ich meine, die Angriffe sind da heutzutage so fein.
Ja, gut, ne? Cisco ist auch Opfer von Angriffen subtil, geworden. Also, ne?
Kann auch bei Microsoft passieren.
Genau, also ich möchte denen, also ich glaube, davon kann sich heute einfach keiner freisprechen, dass einem sowas nicht passieren würde. Und das ist auch unrealistisch zu glauben, dass es Unternehmen gibt, die einfach so gut aufgestellt sind, wo das nicht passieren kann. Wenn du genügend Energie reinsteckst, kommst du halt überall rein.
Ja, und Software?
Ja.
Software hat halt schon mal Bugs und nicht jedes Szenario, das aufkommen könnte, hat man bei der Entwicklung.
Nein, da liegt ja jetzt auch so viel Zeit zwischen, überleg mal, wenn im April 21 Storm 0558 diesen Key exfiltriert hat, aber Exchange Online erst seit 22 dieses Common IDP nutzt, das ist ja eher, das sieht ja eher danach aus, dass irgendjemand dann irgendwann in China gesagt hat, ach, geil, guck mal, den Key haben wir ja sogar dafür. Ne? Den können wir jetzt,
wie praktisch, da habe ich doch was in der Schublade.
Genau, ich bin doch mal über diesen Key gestolpert. Das wird also tatsächlich eher so gelaufen sein. Und jetzt muss man auch dazu sagen, Microsoft hat da sehr offen gesagt, dass sie aufgrund von Lock-Rotations halt auch einige Sachen nicht mehr nachvollziehen können. Sie haben ganz offen gesagt, wir rotieren hier Logs durch und nein, aus April 21, die Logs sind rotiert, Punkt. Und das, finde ich, ist sehr ehrlich, weil die typische Aussage, die du auch immer wieder findest, ist, wir können nicht feststellen, dass Daten abhanden gekommen sind. Ne? Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nicht feststellen, dass Daten abgeflossen sind. Hörst du immer wieder. Bei einer Adesso, bei einer Materna und ich weiß nicht wem, bei einer Bitmark und bei allen Continental und Deutsche Bank und durch die Bank alle sagen, nö,
wir. Ja, aber seien wir ehrlich, ne? Ich meine, selbst in Umgebung, ja.
Ja, und den einen Satz noch. Natürlich hätte Microsoft sagen können, wir können nicht feststellen, wie dieser Key abhanden gekommen ist. Klammer auf, weil die Logs haben wir längst wegrotiert. Klammer zu. Mhm. Das machen sie aber nicht. Sie sagen, ja, wir haben die Logs rotiert und ja, dumm gelaufen.
Finde ich sehr ehrlich. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das Thema Logging, auch gerade solcher Ereignisse, das ist ja schon in kleinen Umgebungen schwierig zu koordinieren. Also eine Log-Aufbewahrung und so weiter und so fort. Ich meine, welcher Kunde, und wenn er nur 10 Server hat, könnte sagen, ich kann dir jederzeit sagen, wer wann wo hier Zugriff hatte. Ja, und dann stell dir das mal für eine Microsoft vor. Ja, klar, rotieren die Logs durch. Warum sollten sie das nicht tun?
No. Ja, also alles in allem, wir verlinken den Blogpost mal und alle, die darum motzen, die sollen es erstmal besser machen. Also da ist ja LinkedIn immer so ein schöner Indikator, wo es dann jetzt auch mit dieser Aussage wieder heiß herging. Und dann hast du auch so Flitzpiepen dabei, die dann allen Ernstes sagen, ja, ne, hier Cloud Exit sofort. Und dann ist das so eine Fünf-Mann-Bude, die ihren Kunden allen Ernstes erzählen will. Ja, nee, hier, wir machen Open Source und wir bieten Serviceverträge. Dann habe ich kommentiert, okay, dann machst du also einen großen Vendor mit einem Vendor-Login gegen einen ganz kleinen Vendor mit einem Vendor-Login. Oh,
du bist aber böse.
Ja, da habe ich dann wieder, ne, oder auch so dieser Hinweis, ja, nein, heute kann man sich ja Rackspace und Data Center Container, das kann man sich ja alles mieten, man muss ja nichts in der Cloud hosten. Ja, willkommen in meiner Enterprise-Besenkammer, die es halt eh in den allermeisten Fällen in deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen gibt.
Ja, genau, erstmal besser machen. Und Alternativen, schwierig.
Kochen alle mit Wasser. Ich glaube, das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Die kochen alle nur mit Wasser. Und Fehler passieren. Also es soll mir keiner sagen, es gibt fehlerfreie Software. Außer du bist vielleicht hier irgendwie in einer Raumfahrt oder so, aber keine Ahnung. Ich meine, wobei, selbst da haben sie
schon. Ich warte Sachen noch auf den Moment, dass Leute noch irgendwie aus irgendwelchen Löchern kriechen und sagen, wir hätten damals doch IBM machen sollen, wir hätten OS2 machen sollen. Ja.
Genau, wären wir bei Notes geblieben.
Genau, wären wir bei Notes geblieben.
Ach, oh Gott. Ehrlich. Wir haben ja neue Auszubildende.
Ja, erfreulicherweise haben wir mal wieder zwei neue Auszubildende. Jetzt seit etwas über einer Woche da.
Genau, zwei Wochen haben sie jetzt hinter sich.
Sie sind noch da, sie sind nicht weggelaufen.
Ich denke, sie waren heute in der Berufsschule. Mal gucken, ob sie Montag noch kommen. Nein, ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht.
Nein, haben wir doch schon gelesen.
Haben doch geschrieben, genau, richtig. Die kriegen natürlich auch bei uns Equipment und Zugänge und hin und her. Und dann hatte ich die am 1.9., als sie angefangen haben, habe ich dann schön mit den beiden das ganze Onboarding gemacht. Ja, der Chef höchstpersönlich da die User angelegt und so weiter. Und
waren halt alle anderen ausgeflogen.
Genau, ich war wieder der Einzige, der da war. Ja, einer muss den Laden ja schmeißen. Habe ich User angelegt, habe ich in O365 die gesunkten User-Lizenzen zugewiesen, haben sie auch Exchange-Mailbox bekommen, alles wunderbar. Er sieht sich dann so am Samstag, da denkt mir so, ach du Scheiße, fuck, hast du wieder vergessen, den Exchange anzuknipsen. Oh, ist ja erstmal kein Drama.
Ja.
Fällt halt nur deswegen, also fällt bei uns nicht auf, weil wir haben eh alle Boxen bei Exchange Online. Hätten wir jetzt On-Prem-User, dann wären halt die neuen Kollegen nicht erreichbar gewesen, weil unser On-Prem-Exchange ja nichts von den Remote-Mailboxen weiß. Mhm. Denke ich mir, ist ja kein Problem. Fixte eben, hab den Exchange eingeschaltet, hab dann die Remote-Mailboxen angelegt, ne? User-Mail-enabled und so weiter. Und dann mach ich guck wieder PowerShell und sehe die ganze Zeit dann bei den neu angelegten Usern statt dem Namen nur so eine ellenlange User-ID. Mhm. Da denke ich mir, was ist das denn jetzt für eine Kacke? Mhm. Ja, was ist das denn? Dann denke ich mir, okay, dauert das vielleicht einfach nur ein bisschen, ne? Hier nochmal Azure AD Sync Cycle, einmal Delta, bleibt. Und dann kennst du das ja, ne? Hier so Get Mailbox, nimmst diesen langen String, Klammern drum, Punkt Display Name, kommt der Name raus. Ich so, Moment mal. das ist jetzt aber irgendwie bei Design oder so. Ja, stellt sich raus. Microsoft hat einen Artikel verfasst, wo sie nämlich sagen, dass sie einen Change in der Naming Convention of Users Name oder auf dem Name Attribute für Benutzer. Da haben sie sich eine neue Namenskonvention gemacht. Was ist passiert? Wenn du User von On-Prem in deinen Tenant synkst, ist das erstmal alles schick, weil Benutzernamen müssen ja nur innerhalb des Tenants eindeutig sein. Tenant-übergreifend ist das ja egal. Es kann ja in X Firmen einen Michael Müller geben. Mhm. Microsoft hat aber festgestellt, dass das beim Sync in deren Backend, speziell dann nach Exchange Online, schon mal knirschen kann.
Ach.
Ne? Und dann haben sie sich überlegt, okay, dann lass uns doch das Name-Attribute von dem On-Prem-User nehmen und daraus generieren wir dann eine External Directory Object ID. EDOID.
Okay.
Okay. Und benutzen die stattdessen. Man kann das Name-Attribute auch wieder ändern, aber das macht nur dann Sinn, wenn du eine Exchange-Hybrid-Umgebung hast, also auch noch On-Prem-Mailboxen hast, dann kannst du halt den Namen wieder in Michael Müller ändern.
Lesbar ändern.
Statt, so einer langen UID. Stellt sich raus, in der Praxis ist kein Drama. Also auch wenn du dann im Exchange Online Admin bist, die UID siehst du nicht. Ja, wenn du mit der PowerShell ein bisschen rumfuscht.
Den Namen, den Display-Name.
Wir machen ja zum Beispiel auch so Geschichten, dass wir über die PowerShell nochmal Kalenderberechtigungen ändern. Da musst du dann drum rumarbeiten. Ne? Da musst du dann halt diese IDs verwenden. Mhm. Aber das ist dann jetzt auch kein Riesendrama. Verlinke mal den Artikel, lasst euch also nicht ins Boxhorn jagen, wenn ihr da mal lange IDs seht.
Denkt euch nicht, huch, ich wurde gehackt, was sind das für komische IDs, die habe ich nicht angelegt. Nein.
Genau, was hat Exchange jetzt schon wieder gemacht?
Was hat Exchange? Ja, Exchange ist schon wieder kaputt. Du hast auch wieder reichlich kaputte Exchanger gehabt, ne?
Ja, wir sind heute sehr Microsoft- und sehr Exchange-lastig. Ja. Ich habe mich mal wieder mit einer Exchange-Duck
gestritten.
Ich habe gewonnen.
Das war eine größere Duck, ne? Was hast du da irgendwie 15.000?
Genau, das ist
Mailboxen
eine der größten
Ducks,
die wir so bei Kunden haben. Mhm. Kollege aus dem Team des Kunden hat seiner Arbeit nachgegangen, hat brav Exchanger gepatcht und dann festgestellt, dass nach einem Neustart zwei Datenbanken nicht mehr synchronisiert wurden. Also die waren halt, ne, auf einem der Exchanger waren die in Ordnung und auf zwei anderen waren die Kopien am Sack. Also zwei von den Kopien waren am Sack. Gut, passiert. Ne?
Ja, machst du halt dann, ne? Genau. Passiert schon mal ein Resume und dann.
In der Regel ein Resume, und wenn das auch in die Hose geht, dann ziehst du die einfach neu.
Genau, schmeißt du weg, machst du neu, genau.
Update, Mailbox, Database, Copy.
Sehr, sehr robuste Technik.
Genau, eigentlich total robust, ist eigentlich schwer kaputt zu kriegen. Mhm. Stellt sich raus, Seeding bricht immer ab.
Hm.
Ne, typischerweise nach ein paar Minuten, ein paar Gigabyte sind durchgelaufen. Dann schmeißt sich der MS Exchange Replication Service weg. Mit einem Watson, mit allem Pipapo.
Ja, den braucht man dafür.
Ne? Und der hat es dann erst noch selber versucht, dann bin ich dann irgendwann mit dazugekommen, dann haben wir alles Mögliche versucht und haben es ums Verrecken nicht hinbekommen. Mhm. Also wir haben da wirklich über Tage dran rumgewerkelt, die restlichen Datenbankkopien alle schick, aber auf halt zwei dieser Server keine Chance, die wieder ans Fliegen zu kriegen. Laufende DAX war alles schick. Dann hatten wir irgendwann die Vermutung, dass es möglicherweise einer ranzigen Version vom CrowdStrike Falcon lag, weil die Kollegen aus dem Citrix-Team konnten berichten, dass sie Performance-Probleme haben, die sich dann mit einer neueren Falcon-Version behoben haben. Siehe da, ja, wir hatten auch so eine ranzige Version, haben wir runtergeschmissen, Fehler bleibt immer noch.
Hm. Ja, hier Virenschutz und Ähnliches. CrowdStrike ist ja nicht einfach nur irgendwie so ein dateibasierter Virenschutz, aber das kann schon mal knirschen.
Ja, genau, hatten wir auch. Also es gab dann auch, wir hatten, also bis wir den Falcon runtergeschmissen hatten, wir dann auch so komische Effekte, dass dann auch der Service sagte, nee, ich kann die EDB nicht locken und
irgendwas
fummelt an dem Prozess rum und so. Falcon runter oder erst runter, dann haben wir ihn später aktualisiert, in einer funktionierenden Version wieder drauf, alles. Dann, Fehler blieb immer noch. Und ja, irgendwann dann fummelst du halt so ein bisschen rum und dann guckst du mal so und dann machst du so ein Get Database Availability Group Networks und es passiert nichts.
Passiert nichts oder hängt?
Hängt.
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 Mhm. Ich weiß nicht. Also der Befehl kam nicht zum Ende.
Genau. Also, ne? Und unter dem Exchange Duck ist ja so ein bisschen Windows Failover Cluster. Ne? Da werden ja einige Komponenten von genutzt. Mhm. Und du hast halt in der Duck Netzwerke und sagst dann halt, das ist jetzt hier dein Frontend. Mhm. Ne? Da hast du halt, dann nimmst du dann deine Client Connections an und guck mal, hier hast du ein Replication Network. Und in der Regel baut die Duck diese Netze selber. Das heißt
in der Regel, was heißt jetzt in der Regel?
Ja, du kannst der Duck sagen, konfiguriere deine Replication Network selber.
Ja.
Oder ich konfiguriere dir die. Und das heißt, wenn du die...
Welchen Grund kannst du haben, das...
Ja, pass auf.
...selber zu machen?
Ja, wenn du zum Beispiel Ingest iSCSI hast.
Ja.
Du hast, typischerweise, du hast einen Server und der hat vier Netzwerkverbindungen. Ja, Frontend, Duck Replication, iSCSI 1, iSCSI 2.
Mhm.
Dann haben zum Beispiel das Duck-Netzwerk hat keine DNS-Server konfiguriert, hat kein Gateway konfiguriert und damit erkennt... Die Duck das Ganze als, das ist ein reines Replication Network. Wenn DNS-Server gesetzt sind, wenn ein Gateway gesetzt ist, dann ist es ein Frontend-Network, ein MAPI-Network.
Mhm. Beides. Ja, es muss beides
gesetzt sein. Es braucht beides.
Mhm.
So, jetzt hast du aber auch iSCSI, ja? Kein DNS. also keine DNS-Server gesetzt, kein registriert diese Verbindung im DNS, kein Gateway. Ja, da willst du aber keinen Replication-Verkehr drüber haben. Und deswegen kannst du dann sagen, ja, ignoriere diese beiden Netzwerke aber. Ne? Mhm. Das heißt, benutze für deine Replication nur dieses DAC-Netzwerk und mach darüber die Replikation. Und das war dann auch so ein bisschen der Witz, weil ich bin dann nämlich beim Rumpopeln über den Event 4301 im Application-Event-Log gestolpert, indem mich der MS Exchange Replication Dienst darüber aufgeklärt hat, dass er jetzt gerade mal seine Netzwerk-Config neu gelesen hat. Und in dieser Event-ID ist dann auch ein XML-Dump drin mit, ich habe es dann mal in Editor reingeschmissen, 137 Replication DAC Networks. Und es müssen mehr gewesen sein, weil da hat dann einfach das XML aufgehört.
Beziehungsweise die Fehlermeldung, die das XML anzeigte, hatte nicht genug Platz. Okay, gut, also mindestens 137 Replication DAC Networks.
Mindestens, genau. So, dann mit der Info ein bisschen rumgeforscht, dann hast du dann einen Reddit-Thread gefunden, wo jemand das Problem mit Ingest, iSCSI und Exchange 2.13 hatte.
Ja.
Das sah dann schon sehr nach unserem Problem aus, wir hatten nur Exchange 2.16, aber der Rest hat gepasst. Ja, und dann haben wir halt mit zwei Kollegen des Kunden und ich, dann haben wir uns in so einem Teams-Call mal kurz tief in die Augen geguckt und gesagt, was soll schon schief gehen? Haben dann die Network Configuration der DAC einmal von Manual auf Automatic umgestellt. Haben wir kurz die Luft angehalten und dann festgestellt, oh, der Befehl funktioniert wieder und ein Großteil der Replication Networks oder sind alle weggeflogen, die nicht dahin gehörten.
Also ihr habt von manuell auf automatisch umgestellt?
Genau.
Nicht andersrum?
Nee, von manuell auf automatisch, weil manuell hatten wir ja vorher, weil wir ja die iSCSI-Netze ausklammern wollten.
Das heißt, jetzt sind sie eigentlich streng genommen nicht mehr ausgeklammert?
Jetzt sind sie streng genommen nicht mehr ausgeklammert, weil immer wenn wir auf manuell zurückgestellt haben, konnten wir sehen, dass diese Replication-Networks wieder zugenommen haben. Da steht keine IP-Adresse drin, kein Interface-Name drin, okay. Das ist einfach leer. Aber
das ist auch nur so eine komische ID, ne?
Genau, konntest sehen, alle paar Minuten poppte so ein neues auf, hast du auf automatisch zurückgestellt, waren die weg und alles war schick. Ist jetzt auch kein Drama, weil das ist auch wieder sehr witzig. Die Kollegen haben sich gewundert, mir war das sofort klar, das Netz, was wir für die DAC Replication verwenden, ist vom Subnetz her niedriger als die iSCSI-Netze. Und wenn das wohl so, wenn Exchange mehrere zur Wahl hat, nimmt er einfach das mit dem niedrigsten, mit der niedrigsten IP.
Gut zu wissen.
Ja, dann musste man nochmal die Luft anhalten, nochmal ein Update. Mailbox Database Copy und siehe da, eine Nacht später waren die Mailboxen wieder in Sync. Kleine Dreckskiste. Achso, wir haben natürlich bei einem IB-Exchange auch noch dann tatsächlich einen iSCSI-Adapter gefunden, mit der falsch konfiguriert war. Da war der Haken gesetzt, hier registriere das Ganze in meinem Netzwerk. Subnetzmaske hatten wir auch noch irgendwo einen Zahlendreher drin. Alles gefixt und ne, dann, wenn es auf mal automatisch, wenn ihr die Network Configuration auf automatisch setzt, dann macht auch das, was er soll. Und am Ende konnten wir drei alle nur sagen, jo, es ist und bleibt verdammt robustes Zeug.
Ja, hat sich ja gut berappelt, ne?
Definitiv.
Ja, du wirst den Kram halt nicht los.
Nee, ich werde ihn nicht los. Ich kann mir auf den Kopf stellen.
Hast du da noch nicht versucht? Das hätte ich doch gesehen. Ja, mehr M365.
Oh. Ja, was hat Microsoft da schon wieder gemacht? Haben wir schon wieder ein Antitrust-Verfahren in der EU?
Ja, irgendwas in der Richtung. Du beziehst dich auf die Sache, dass Office und M365 demnächst kein Teams mehr enthalten.
Genau. Ne, bei der also EU Teams hat man eine gesonderte festgestellt, Lizenz, dass das ja ganz schlimm ist, wenn Teams in Office 365 gebundelt ist. Und wahrscheinlich hat sich Microsoft dann gedacht, als dann irgendwie der Brief aus Brüssel kam, so, oh nee, nicht die Nummer
schon
wieder.
Nicht die haben den Absender schon gesehen, genau. Und dann die Augen verdreht, genau.
Ja, wir haben das mit dem Internet Explorer auch schon hinter uns gemacht und haben dann im vorauseilenden Gehorsam gesagt, alles klar, liebe Freunde, im europäischen Wirtschaftsraum, ja, ihr könnt jetzt einfach in Zukunft einfach Teams gesondert buchen.
Halt, genau, ihr könnt es jetzt halt bezahlen.
Ja.
Jetzt muss man sagen, das, was sie dafür aufrufen, boah.
Ja gut, die Pläne sind ja um die Summe gesunken, die sind ja günstiger geworden. Mhm. Ja, für die Kunden, die bestehende Pläne haben, also mit Teams, für die ändert sich auch nichts. Aber wenn du jetzt neue Verträge buchst, also E- oder F-Pläne, die eigentlich Teams enthalten, die werden dann ohne Teams in den Tenant gebucht und da musst du dann halt dafür sorgen, dass du deinen Leuten dann nochmal eine gesonderte Teams-Lizenz klickst.
Ja, gut. Kann man mit leben, ne? So ein bisschen nervig, aber boah, ist ja halt so, ne? Ja. Glaubst du, irgendwer sagt jetzt, oh, bin ich froh, dass ich Teams los bin, jetzt kann ich endlich Zoom benutzen ohne...
Also, du wirst es genauso gut wissen wie ich. Was haben wir denn zu Beginn der Pandemie gemacht? Wie bescheuert O365-Tenants aus dem Boden gestampft, weil die Leute sagten, ich will Teams nutzen.
Ja, genau. Und die wenigsten haben gesagt so, oh nein, Microsoft will ich aber nicht. Was sind damals dann, sind ja die ganzen Zoom und WebEx gut, das war alles vorher WebEx schon da.
Hat,
ne?
Ja, WebEx hatten auch eher die größten, aber viele haben ja Zoom genommen.
Ja,
ne?
Ja. Jitsi habe ich da quasi das erste Mal wahrgenommen, in Anführungsstrichen. Ja, und irgendwie hört es auch nicht auf, ne? Was haben wir noch hier? Alcatel hat noch so ein...
Rainbow, ne?
Ja, Rainbow. Avaya hat auch was Eigenes, irgendwie Avaya Spaces. Ja, ja. Und ich denke, ist das echt nötig? Ist
also
das
nicht echt? Bei mir auf dem iPhone habe ich auch irgendwie 4, 5 verschiedene Apps, weil wir haben ja gerade auch wieder mit der Avaya so immer mal wieder Meetings. Die kommen natürlich dann mit ihrem eigenen...
Du hast es gerade wirklich gesagt, oder?
Weiß doch keiner, wen wir meinen. Die benutzen natürlich dann auch ihr eigenes Tool. Zoom weiß ich nicht. Also Zoom war mir immer unsympathisch.
Ja.
Also WebEx auch. Wobei, also wir haben ja hier bei uns im Office haben wir eine Cloud PBX von der Telekom und der Cloud PBX 2.0 Client, das ist WebEx.
Habe ich auch wahrgenommen.
Die
aber
versuchen das nicht mal zu verstecken.
Ehrlicherweise benutze ich entweder entweder Telefon für Kunden, die gar nichts haben in der Richtung oder halt Teams. Eigentlich benutze ich 90% der Zeit nur noch Teams.
Ja, genau. Also Festnetztelefonie ist ja eher.
Da rufe ich nur selten die Kunden an, die Zoom benutzen. Sorry.
Ja, aber die Leute, die Zoom nutzen, müssen mal aufpassen. Zoom hat sich ja auch so ein bisschen in die Nesseln gesetzt. Die wollten ja, hatten sie irgendwie Service Terms irgendwie geändert und hatten dann, glaube ich, irgendwie reingepinnt, so ja, nach dem Motto, sie stimmen zu, dass wir hier ihre Daten oder ihre Gespräche und Chats und hin und her zum Training unserer AI verwenden.
Genau.
Das haben sie aber zurückgedreht.
Schöner Gedanke, ist doch ganz schön frech, oder? Stell dir mal vor.
Also ganz am Anfang war das zum Beispiel so, wenn du Zoom auf dem Mac installiert hast, hatte das Ding direkt alle Rechte. Das war wie wie Malware.
War mir direkt unsympathisch.
Ja.
Und jetzt stell dir mal vor, so ein Move, der wäre von Microsoft. Der Aufschrei, der durchs Land ging.
Ich sag's dir.
Er hätte gute Chancen gegeben, dass ich das mit Zoom gar nicht mitbekommen hätte, wenn du das nicht erzählt hättest. Ja, ja. Aber bei Microsoft wäre ein Aufschrei durchs Land über den Globus gegangen.
Da hätte wieder, ne, Datenschützer hätten abends wieder, Schatz, ich komme nicht ins Bett, ich muss hier noch mit Schaum vorm Mund einen LinkedIn-Post verfassen. Ja, und dann ist was abgebrannt.
Jetzt, oh na, ich weiß nicht, ob du das Brennen nennen solltest. Nein, aber
was ist passiert?
Gab ein bisschen, Asia war down, genau, in Down Under.
In Down Under war Asia down.
Ja. das war am 30., guck mal hier, das ist jetzt ja schon...
Ja,
ist schon ewig her.
Ja, ist schon ewig her. Da kräht kein Hahn mehr nach.
Ja, okay.
Aber ja, wir hängen
30.
halt hinterher.
August, genau, ne, um 6.40 Uhr UTC ging eine Availability Zone down.
Jetzt aber notfallmäßig down.
Notfallmäßig down. Also jetzt nicht puff weg, sondern da wurden auch Sachen runtergefahren, ne, wenn ich mich richtig...
Ja, aber ich glaube, wenn du in die Halle reingegangen wärst, dann hättest du wirklich Puff weggemacht, weil da war nämlich warm. Was ist passiert?
aber lass uns doch vielleicht erstmal klären, weil da stand oben drüber, es ist eine Availability Zone betroffen gewesen.
Was ist denn eigentlich eine Availability Zone?
Was ist denn genau eine Availability Zone? Genau, ihr kennt Regions, Asia Regions, hat jeder gehört.
So geografisch eingeteilt,
Beispiel,
ne?
Westdeutschland, wir haben hier Ostaustralien und so weiter. Geografisch eingeteilte Regionen. Und in diesen Regionen gibt es mehrere Availability Zones von mindestens einem oder mehr Data Center.
Genau, also sprich, quasi ein Availability Zone ist so ein Data Center Verbund.
So ein Data Center Verbund, genau. Mhm. Aus mindestens ein Data Center. Und wenn du halt Azure-Dienste buchst, dann kannst du natürlich auf Availability Zones aufsetzen. Du kannst lokal redundant, also sprich in einem Datacenter redundant bleiben, oder du kannst
Zone redundant
innerhalb einer Availability Zone redundant bleiben, oder du kannst sogar regionsübergreifend redundant bleiben. Mhm. Entsprechend teuer sind dann die Dienste jeweils. Also hier war eine ganze Availability Zone betroffen.
Genau, es betraf, glaube ich, irgendwie zwei Datacenter Halls.
Gut, damit, ne, das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, war es denn jetzt ein oder zwei Datacenter?
Also es waren, soweit ich das in den Unterlagen oder in den Posts gesehen habe, waren es zwei Datacenter Halls von Microsoft. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, zum gleichen Zeitpunkt war nämlich unter anderem auch Teile der Oracle Cloud
Zufall?
Down. Nee, nicht Zufall, die teilen sich tatsächlich das auf dem Campus. Also,
war klar.
Ich weiß nicht, ob die dann in einer Datacenter Hall sich sogar zusammenrotten oder ob die sie dann im gleichen Datacenter irgendwie eine andere Datacenter Hall. Aber Oracle Cloud war auch down aus den gleichen Gründen. Und was war es mal wieder? Die Klimaanlage.
Natürlich. Quasi wie in der Besenkammer, ne?
Hat sich die Klimaanlage gerissen.
Die Klimaanlage.
Genau. 8.41 UTC gab es einen Spannungsabfall und dann haben sich halt 5 von 7 Chillern, also das sind quasi diese Rückkühler, die man halt immer auf den Dächern und so weiter sieht oder auch vor den Gebäuden sieht.
Also 5 von 7.
5 von 7, also das sind die 5, also 5 liefen, 2 waren immer in Reserve. Aber die 5 Dinger haben sich erstmal schön die Höschen nass gemacht und die Reservegeräte sind nicht angesprungen. Mhm. Der Klassiker.
Ja, so muss das sein. Man testet das ja deshalb auch regelmäßig, ne?
Genau. Und ganz lustig war dabei, warum sind die nicht angesprungen? Ja, weil die Kühlmittelpumpen kein Signal gegeben haben, dass sie Kühlmittel fördern.
Was?
Pass auf. Und die Reservegeräte sind nicht angegangen, weil die gesagt haben, also ich würde ja jetzt eigentlich gerne anspringen, aber die Kühlmitteltemperatur ist so hoch. 8.41 war also dieser Ausfall, diese Spannungsspitze, und um 9.41 war dann halt ein On-Prem-Team, ein Operating-Team war auf dem Dach und dann
Stunde hat das gedauert.
Bis die aufs Dach gestiegen sind, ja, weil sie wahrscheinlich gedacht haben, gut, vielleicht kommt das nochmal wieder.
Okay.
Und da muss man schon sagen, okay, das sind dann auch Profis, weil da hat sich dann eine Lesebrille aufgesetzt, ne? Den Finger angefeucht und dann gesagt, so, jetzt gucken wir hier mal in unser Emergency Operational Procedures, in die EOPs. Was müssen wir denn eigentlich tun?
Also was das woanders
das
heißen würde, wissen wir sehr genau. Ich denke jetzt an diesen wild gestikulierenden Kermit, das ist unser EOP. Genau.
Wir rufen einfach die ML an. Naja, die haben dann also tatsächlich auch in diesem EO oder mit diesen EOPs versucht, das wieder ans Fliegen zu kriegen, und die sind aber wieder angefahren, wieder ausgegangen, hin und her. Auf jeden Fall irgendwie 11.20 Uhr war dann der Hersteller vor Ort. Also ne, ungefähr keine 2 Stunden danach. Und um 11.34 Uhr, also nach einer Viertelstunde, hat dann wahrscheinlich der Jürgen von der Klimafirma gesagt, Jungs, ich glaube, ihr macht das besser mal alles aus.
Ah, das hat aber auch schon gedauert, muss man sagen.
Ja,
ne?
Kannst du sagen. Ne? 11.34 Uhr, also nach nicht ganz 2 Stunden, haben sie die Entscheidung getroffen. Also die 3. In den 3 sogar, stimmt.
3 genau, war der, ne?
8.41 Uhr, 11.34 Uhr, 3 Stunden sogar, ja. Nach 3 Stunden die Entscheidung getroffen, dass das Zeug in den Hallen jetzt runtergefahren werden muss. Haben dann auch alles runtergefahren. 12.12 Uhr liefen die 5 Chiller dann wieder und um 13.30 Uhr war dann die Temperatur wieder so weit gesunken, dass man Zeug wieder anfahren konnte. Aber es hat dann von 13.30 Uhr UTC am 30.08. es hat dann bis 6.40 Uhr am Folgetag gedauert, bis dann alles wieder einigermaßen schnaufend hochgekommen war.
Ja, ob sich da viele Leute jetzt hingesetzt haben und die SLAs von Microsoft nochmal studiert haben? Und nochmal überlegt haben, wie viel 99,99 eigentlich ist.
Naja,
ja, weil ich höre jetzt schon. So, oh Gott, da waren die ja fast einen ganzen Tag waren die dann ja offline.
Ja gut, das war eine Availability Zone, wenn du dein Zeug ordentlich gebaut hast.
Genau,
ja,
genau.
Mit Zone Redundant, dann war jetzt vielleicht gar nicht mal so schlimm.
Ja, also den Part nimmt einen auch Microsoft nicht ab, dass du dir Gedanken machen musst, wie du dein Zeug redundant baust.
Ja. Das ist so.
Das am Rande. Aber naja. Wir kommen jetzt so langsam, können wir aufhören, irgendwie Microsoft zu verteidigen, finde ich.
Also wir kriegen kein Geld von denen.
Ich werde mir gerade selber unsympathisch.
Also, nee. Wir müssen das, also wäre schön.
Im Gegenteil.
Genau. Ja. Jeden Monat schicken die uns Rechnungen. Ach, was ist denn noch Schönes passiert?
Ach, naja, Vsphere 8, U2.
Update 2.
Ringen wir uns jetzt durch?
Das ringen wir uns durch, das jetzt einzusetzen, das jetzt oder warten wir bis U3? Weil 7.0 U2 war ja ein verhängnisvolles Release.
Das war,
ne,
ganz, 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 ganz schlimm. Ich habe jetzt noch was Ähnliches noch nicht von 8 U2 gehört, muss aber dazu sagen, dass ich nicht weiß, ob andere nicht genauso denken und sagen, U2 skippe ich hier lieber.
Ja, also ne, jetzt Vsphere 8, Update 2 ist raus. Wenn man sich...
Würde sich das denn lohnen? Also mal angenommen, man möchte den Schritt gehen, sagen, ich traue
dem. Also ich glaube,
Ganzen.
für den den normalsterblichen Vsphere-User, der da so ein bisschen Virtualisierung macht, ist das kackegal. Da sind ein paar Sachen bei, die ich persönlich ganz geil finde, die retten aber eher mir Zeit und im Zweifelsfall den Arsch.
Ja.
Denn sie haben bei diesem Release, auch was das vCenter zum Beispiel angeht, relativ viel Hirnschmalz da reingesteckt, dieses ganze Thema Operational Efficiency mal nach vorne zu bringen.
Operational Efficiency.
Ja. Wie lange dauert, ich meine, du hast es heute noch gemacht, wie lange dauert ein vCenter Update?
Ein
vCenter Update.
Er kommt darauf an, zwischen 58, was heute dort angezeigt wurde, und 138 Minuten und in Wirklichkeit meistens so halbe, dreiviertel Stunde.
Ist das Ding aber wirklich down,
ja,
ne?
Ja. Nee, wirklich down nicht. Du wirst ausgeloggt. Es ist eine ganze Weile lang der Vsphere Client noch erreichbar und erst hinten auf den letzten 80% oder sowas, da ist es dann wirklich down.
Sie haben jetzt angekündigt, dass es ein Reduced Downtime Upgrade gibt, was es wohl in Vsphere Plus schon gibt, aber jetzt auch entsprechend nach On-Prem gebracht wird. Da soll das ganze Upgrade und diese ganze Umschaltung wohl nur nicht mehr als 5 Minuten dauern. Was machen sie? Naja, sie gehen den Weg, den sie auch schon bei Migrationen gehen. Sie deployen parallel ein neues vCenter, shiften alle Daten rüber und machen dann einen Switchover.
Das ist ja verrückt.
Ne?
Weil guck dir tatsächlich mal das letzte vCenter-Update mal genauer an. Das geht nämlich auch anders als vorher, hat das deutlich länger, hast du deutlich kürzere Downtime gehabt. Das ist mir sehr stark aufgefallen, aber auch noch in 7.
Auch noch in 7, genau. Dann gibt es ein schönes Feature namens Resilient vCenter Patching. Ich meine, wir machen ja, wir sichern uns ja damit ab, dass wir entweder einen Snapshot von dem vCenter machen oder wir machen einfach bei Veeam ein Backup.
Okay.
In vCenter 8 Update 2 werden Logical Volume Manager Snapshots innerhalb des vCenters verwendet, um ein Rollback machen zu können, wenn du Updates installierst. Das ganze Thema Zertifikatsmanagement soll jetzt non-disruptive sein, sprich man kann Zertifikate erneuern und ersetzen, ohne dass man irgendwie wahnsinnig viele Dienste neu starten soll.
Wird's denn endlich etwas, wie soll ich das sagen, besser? Mein Zertifikatsmanagement auf vCenter, sind wir ganz ehrlich. Ja, nee, es geht.
Also
ne, auch heute wieder gesehen, ne, so Certificate Alarm. Er musste erstmal finden, ne, dann kannst du erstmal auf die Appliance drauf und gucken, was ist es jetzt für ein Zertifikat, was ist da ausgelaufen, wenn es dir nicht gerade irgendwo entgegenspringt. Ja. Aber häufig laufen auch einfach Zertifikate aus, die du nirgendwo in der Web-Oberfläche sehen kannst. Mhm. Ja. Und das finde ich einfach ein bisschen
hässlich. Ja, das
ein
ist dann hässlich, wieder. Das stimmt natürlich. Ja. Wenn du mit den V-Switches rumhantierst, dann hast du ja immer so ein bisschen das Problem, wenn du dein V-Center recoverst, dann ist da ja möglicherweise ein alter Stand vom DV-Switch drin, ne? Da fehlen dann halt Portgroups und so weiter. Sie haben jetzt eine Reliable Network Configuration Recovery eingeführt, indem sie sich einfach die auf den ESXern vorhandene Config der DV-Switches ziehen und das vergleichen und sagen, ach, da nehme ich mir doch jetzt mal die Sachen raus, die mir hier nach dem vCenter, nach der vCenter Recovery fehlen.
Ja, okay, ja. Nee, das klingt, so klingt sinnvoll. Weil sonst hätte ich nämlich gefragt, wer so, wie das mit der Revision.
Ja, ich meine, es gibt ja durchaus Kunden, die immer so ein bisschen die Sorge haben, so, oh, die V-Switches, so, was machen wir, wenn das vCenter down ist? Ja, ist egal, weil.
Ja, nix ist, ne, ja auf den ESXern.
Die ESXer haben ja die Config.
Genau.
Und genau, ne, wichtig, deswegen, Leute, immer daran denken, ihr müsst für das vCenter immer eine Portgroup haben mit Ephemeral Binding.
Ja, eine.
Eine. Weil wenn sonst mal alles aus ist, weil die könnt ihr nämlich auch am ESXer ändern.
Mhm. Ist nicht so, dass wir das auf hartem Wege gelernt hätten irgendwann mal, vor vielen, vielen Jahren.
Das ist mal wieder was für die, wenn wir mal wieder War Stories haben.
Ja.
Wie ist die Identity Federation mit Azure AD? Du kannst jetzt Azure AD verwenden, um Single Sign-On und so weiter zu machen. Ja, eigentlich widerstrebt uns das ja. Ne, wir möchten ja eher das vCenter von allem abgekabelt haben, ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da Leute gibt, die die da Bock drauf haben.
Ja, die sagen dann, MFA.
Genau, dann aber haben sie noch so ein paar Detailsachen, nicht. Also wie Configuration Profiles. Für Cluster kannst du jetzt dann tatsächlich im vSphere Client editieren. Ja, musst du nicht mehr in JSONs rumfuschen.
Okay.
Bei Windows Guest Customization kann man jetzt eine Ziel-UU angeben.
Oh nein,
sie landen
das ist ja
nicht
cool.
Mehr, sie landen nicht mehr
also
in
die Arbeit,
Default-Container.
Also das entwickeln sie tatsächlich auch noch weiter, während ich ja gestehen muss, ich bin am anderen Ende etwas enttäuscht von den Möglichkeiten auf Nutanix. Sag ich jetzt ganz offen unter uns gesprochen.
AHV.
Ja.
Ja, ist witzlos. Auch diese, also kann mir mal jemand erklären, warum es Prism Central keine NGTs hat? Warum sind da keine Nutanix Guest Tools?
Ja, gut, wäre mir ja noch egal. Also, ne, warum habe ich nicht die Möglichkeit, oder Alerts, ja, warum kann ich nicht sagen, ich möchte diesen Alert für diese Entity gerne ignorieren? Warum muss ich den ganzen Alert ignorieren für alles? Nein?
Ja.
So, mal Ideen?
Good point.
Wo können wir Ideen einkübeln? Sagt mal Bescheid.
Wem müssen wir auf den Keks gehen? Auch ein sehr lustiges Feature in U2, Descriptive Error Messages.
Descriptive Error Message? Moment, when files are locked, also nur dann haben sie eine Descriptive Error Message, der ganze Rest ist wieder
das
drin.
Das werden wir dann in der Praxis mal sehen, ob die Meldungen dann
das will ich mal sehen,
besser
sind. V-Center und einmal aussagekräftige Fehlermeldungen, haha.
Genau. Ansonsten Improved Placement for GPU Workloads. Das heißt, es gibt du kannst jetzt auch dann, wenn du GPU-aktivierte VMs hast, dann kann jetzt darauf geachtet werden, dass zum Beispiel Maschinen zusammengezogen werden auf Hosts und dann hast du nicht auf den verschiedenen Hosts deine VMs laufen und jeder blockiert überall so ein bisschen was, sondern da wird jetzt eben entsprechend auch die GPU mit berücksichtigt. Ansonsten Virtual Machine Hardware Version 21, also 16 vGPUs pro VM, 256 NVMEs, NVMe 1.3 Support, es ist jetzt RHEL 10, Oracle Linux 10, Debian 13, FreeBSD 13 supported. Was ich geil fand, NVMe Support für Windows Failover Cluster. Also ich finde ja immer noch, dass Windows Failover Cluster auf vSphere ein total underrated Feature sind.
Ja.
Also viel zu wenig Kunden machen meiner Ansicht nach Windows Failover Cluster.
Ich sehe, was du meinst. Das müssen wir mal gesondert
genau,
mal
vielleicht
behandeln.
Machen wir da, vielleicht packen wir das mal in eine gesonderte Folge, wie das ist so mit Windows Failover Clustern auf vSphere. Ja, müssen wir mal gucken, wo wir das 8.0 U2 mal loslassen können. So,
ich überlege gerade, welchen Kunden wir da. Wir haben ja nichts mehr bei uns, wo wir es drauf spielen können.
Stimmt.
Zum Austesten. Wir können nicht mehr für unsere Kunden vortesten. Nein.
Ja.
Deswegen warten wir ja auch immer, das auch erläutern, ne, warum machen wir das eigentlich noch nicht? Warum sind nicht alle Kunden auf unsere Kunden auch schon auf 8? Ja, wir warten halt einfach immer ein bisschen. Es muss ein bisschen gut abgehangen sein.
Genau, wenn es halt immer noch Updates dafür gibt und da jetzt auch keine Killer-Features drin sind, wo der Kunde sagt, das will ich haben, sind wir da immer sehr, sehr zurückhaltend, was neue Versionen angeht. Weil IT ist halt auch kein Selbstzweck. Führt halt in der Regel Zeug aus, was irgendwie fürs Business gebraucht wird und das ist keine Spielwiese. Deswegen kann ich auch Leute nie verstehen, die sagen, heute war GA morgen habe ich es schon installiert.
Auf keinen Fall. Also patchen, wenn es um Sicherheitspatches geht, ja, aber zwanghaft die neueste Version oder gerade so das neue Major Release, das
genau,
sind Dinge,
nur,
die
geht.
Kann man auch mal ein halbes Jahr oder länger erstmal den Rest der Welt testen lassen.
Ja, genau. Und dann kann man da mal locker weitersehen. Haben wir denn einen Aufreger der Woche?
Du, ganz ehrlich, ich überlege schon die ganze Zeit im Hinterkopf, während ich so merke, dass wir diesem Punkt entgegenschreiten. Ich habe mich so oft aufgeregt diese Woche, wo ich dachte, das musste für den Aufreger der Woche. Aber mir fällt nichts mehr ein gerade.
Rumreiten auf Formularen oder keep the customer busy?
Hast du da, ja.
Ja, ich weiß nicht, ob wir das hier auspacken können.
Weiß ich nicht.
Wir haben uns weiß sehr über nicht. Einen...
Es gibt einen...
Was ist ja kein Hersteller. Das ist ja ein...
Ist kein Hersteller. Ist,
Marktbegleiter kann man auch nicht sagen.
Nee, auch nicht. Weder noch.
Ich habe mich sehr darüber aufgeregt.
Nennen wir es einfach einen Managed Service Provider.
Genau, das ist eine gute Idee.
Ja.
Ja. Der muss Zeug umziehen, der... Unser gemeinsamer Kunde zieht sein Zeug in ein anderes Datacenter um, also muss dieser MSP auch sein Zeug umziehen.
Mhm.
Dazu muss auch eine Leitung umgezogen werden.
Jetzt bezieht der Kunde aber dieses Rack und den Betrieb der Hardware da drinne als Managed Service bei uns.
Mhm.
Ja, das heißt, im Endeffekt geht es darum, okay, wir müssen euch Rackspace zur Verfügung stellen und ja, weil der Vertrag mit dem Rack auch auf uns läuft, ne? Dann müssen wir auch dafür sorgen, dass ihr da am Ende eine Glasfaser von unten vom Telekom-Raum in das Rack reinliegen habt. Korrekt, genau. Soweit? Gehen wir mal von aus.
Es sind zwei Leitungen der Telekom.
Mhm.
Die eine war, also ne, es gibt dann so lustige Formblätter. Die Telekom sagt dann halt, hier ist ein lustiges PDF-Formular, da füllst du mal aus, da schreibt dann zum Beispiel die Telekom rein, welchen Port sie in ihrem Meet-Me-Raum bei diesem Datacenter-Betreiber, von welchem Port die Leitung kommt. Und dann wird das ja über die Infrastruktur des Datacenter-Anbieters quasi in das Kundenreck durchrangiert. Mhm. Da gibt es Formblätter für.
Mhm. Jetzt hatten wir zwei solcher Formblätter für zwei verschiedene Aufträge. Ja, zwei verschiedene Aufträge, es geht um zwei Leitungen. Und in beiden Fällen war es so, dass statt Straße-Hausnummer für das Rack stand halt direkt eine Patchfeldbezeichnung drin. Von der Telekom ausgefüllt.
Genau. Wir müssen uns dann halt als MSP um den Cross-Connect kümmern. Das heißt,
genau,
wir
von dem Patch, der da steht, muss dann halt im Hintergrund ein Patch in das Rack gelegt werden, damit da dann der Telekom-Techniker seinen Router dran anschließen kann.
Richtig.
Soweit, so gut. Das kann man auch sehen. Wir haben dieses Patch-Formular ja bekommen, in beiden Fällen. Im einen Fall haben wir, was haben wir da eigentlich gemacht? Da haben wir eigentlich gar nicht viel mitgemacht. Ne? Du hast irgendwie unseren Namen eingetragen
und so, ne? wo das hin ins Rack kommt, Telefonnummer.
Genau, und dann
haben
lief das.
Haben das dem Datacenter-Betreiber gegeben, haben gesagt, hier, Cross-Connect legen, alles schick.
Mhm.
Ja,
genau.
Kam irgendwann Termin mit dem Telekomiker, der kam mit seinem Remote-Device, hat das reingeschraubt, Kabel aufgesteckt, rennt.
Ja, aber nicht so, wenn das über diesen anderen MSP läuft.
Genau.
Es gab nämlich unten noch Felder, ich weiß gar nicht, wofür die bestimmt waren, also für Höheneinheit im Kundenrack und Patchfeld im Kundenrack und Bezeichnung des Patchfelds im Kundenrack. Und es wurde die ganze Zeit immer mehrfach in Meetings immer wieder eingefordert, dass wir doch dafür sorgen sollen, dass da was ausgefüllt wird.
Und dazu kommt, man hat uns natürlich dieses Formular geschickt, wir haben uns um diesen Cross-Connect gekümmert. Dann habe ich dieses Ding zurückgeschickt und es wurde immer wieder darauf bestanden, dass ich das an die Telekom zurückschicke.
Das kam dazu, ja, das kam noch da drauf. Du hast es an die geschickt, die die Telekom beauftragen und die sagen, naja, musst du schon direkt mit der Telekom machen. Ja, es ging so weit, ganz am Schluss in dem letzten Meeting warst du ja nicht mehr dabei, herzlichen Glückwunsch. Hat er gut gemacht.
Ich bin auch unfreundlich geworden, glaube ich.
Nein, wir waren alle sehr freundlich zueinander. Ich bin dann hingegangen und habe das, was in dem Feld oben drin stand, Patchfeld, was ja oben schon drin stand, unter Adresse, Hausnummer, wo es eigentlich nicht hingehört, sind wir uns alle einig.
Hat aber die Telekom so ausgefüllt,
deswegen müssen wir das ja nicht korrigieren.
Genau, in beiden
Fällen
muss man dazu sagen, in beiden Fällen hat unser Datacenter-Betreiber die Telekom korrigiert und gesagt, Leute, dieser Port ist schon längst belegt.
Genau. Das da oben kopiert nach unten, wo die gerne was ganz anderes, wo die gerne das nochmal stehen haben wollten, weil die Telekom schon falsch ausgefüllt hat. So gesehen. Mhm. Ja? Da, wo Straße-Hausnummer steht, hätte Straße-Hausnummer stehen sollen und unten, wo Patchfeld steht, hätte das Patchfeld stehen sollen. Also haben wir dann für den MSP dort tatsächlich noch Daten in diesen Formularen von A nach B kopiert und noch die Info dagelassen, Patchfeld im Kundenrack. Hätte man auch drüber reden können?
Ja.
Gibt nicht. Du kriegst ein Kabel, das ist ein LCPC-Stecker dran. Ja, anstrengend.
Total, weil es, ne, wir haben einen gemeinsamen Kunden, wir haben da jetzt einen relativ engen Zeitplan und du merkst so richtig, aus jeder Pore lässt dieser MSP tropfen, nee, ich und du musst das machen. Und wenn du es verkackst, dann kann ich sagen, ja, hör mal, den Termin haben wir jetzt gerissen, weil du nicht geliefert hast. Mhm. Und da...
Unschön.
Wenn ich da, nee, da werde ich auch echt unfreundlich. Mhm. Weil das finde ich einfach, das ist einfach schlechter Stil.
Da haben wir uns beide genug drüber aufgeregt.
Genug aufgeregt für diese Woche? Ich meine, ne? Jetzt gucke ich mal, dass ich diesen Podcast
noch. Ich gucke gerade so auf die Uhr. Nee, so lange ist die Woche nicht mehr.
Genau. Die Woche ist nämlich jetzt vorbei und die nächste Aufnahme ist nicht so weit fern. Wir bitten nochmal, diese Verzögerung zu entschuldigen und geloben Besserung. In diesem Sinne, wir starten jetzt ins Wochenende, ins Wohlverdiente. Habt eine gute Zeit. Bleibt gesund.
Macht es gut.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao,
bis dann. Ciao.